Früher geliebt, heute gecancelt. Ethik in der Werbung. Ein studentischer Podcast des Lehrstuhls Medienwissenschaft an der Universität Regensburg.
Liebe Hausfrau, Sie wissen ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und glauben Sie mir, es schäumt nicht alles, was sich Seife nennt. Aber gerade mit Seife möchten wir Hausfrauen keine Enttäuschung erleben. Nur eine gute Seife kann auch den letzten Schmutz gründlich entfernen. Und da geht nichts über Sonnenlichtseife. Sie ist mild und rein und vollschäumend. Ob zum Waschen, Wischen oder Baden, auf meiner Haushaltsseife in der bekannten Sonnenlichtpackung ist Verlass.
Ja, genau, als Frau muss man das unbedingt probiert haben. Und das war übrigens Sarkasmus gerade eben. Und damit herzlich willkommen bei Folge 3 unseres Podcasts. Heute mit dem Thema emotionale Werbung und Werbestrategien. Ich bin die Lea und studiere Medienwissenschaft und Englisch an der Universität Regensburg und direkt neben mir sitzt der Marco.
Hi, ich bin Marco, ich studiere auch Medienwissenschaft, aber auch Informationswissenschaft an der Uni Regensburg. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was emotionale Werbung eigentlich ist und wo uns das im Alltag begegnet. Im Speziellen werden wir uns nicht nur anschauen, was der Wert von Familie damit zu tun hat, sondern auch Dinge wie der Stolz auf die Errungenschaften anderer oder welche Seife am besten für Hausfrauen geeignet ist. Lea, als du den Clip jetzt zum ersten Mal gesehen hast, was hat das eigentlich so in dir ausgelöst?
Also ich muss sagen, ich war am Anfang ehrlich gesagt relativ geschockt, aber ich kann mir halt auch extrem gut vorstellen, dass gerade im Erscheinungsjahr des Clips die Emotionen zu der Werbung halt noch ganz anders waren, eben gerade weil es ja damals auch noch ganz andere Vorstellungen geherrscht haben, besonders gegenüber Frauen. Und was sind deine Gedanken zu dem Clip?
Also ich denke, wir müssen uns überhaupt nicht darüber unterhalten, dass man den Clip heute nicht mehr im Radio hören würde, zumindest nicht in der Form. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wie die Werbung Frauen unter Druck gesetzt hat eigentlich schon, damit sie diese Seife kaufen. Quasi ganz nach dem Motto, nur wer die perfekte Hausfrau ist, der kauft Sonnenlicht. Alles andere kann man eigentlich schon vergessen. Aber wie solche Werbungen jetzt Emotionen genau verwenden, unsere Emotionen, um Menschen irgendwie zu beeinflussen, möchten wir uns in dieser Folge genauer anschauen. Und dazu wäre es ganz sinnvoll, uns erstmal anzuschauen, wie wir Emotionen definieren. Und dazu haben Schweizer und Klein in ihrer Arbeit Emotionen und Werbung konkrete einzelne Vorkenntnisse beschrieben, zum Beispiel Freude, Wut und Angst, die aufgrund von spezifischen Ereignissen ausgelöst werden. Also quasi einfach nur die Gefühle, die wir immer wieder fühlen. Medien und im Speziellen auch Werbungen, immerhin geht es darum in unserem Podcast, können jetzt diese Gefühle ausnutzen und Inhalte strategisch so ausrichten, dass diese bestimmte emotionale Reaktion beim Empfänger hervorrufen.
Apropos lebensnah für den Zuschauer, ich habe da einen Clip, den ich ziemlich gut finde, und zwar Hashtag Heimkommen. Sagt dir der etwas?
Den, glaube ich, habe ich schon mal gesehen, ja.
Also ich hoffe doch, denn er ist von der international bekannten Werbeagentur Jung von Matt. Und der Clip war auch ausschlaggebend für mich für den Podcast, weil ich finde, dass er bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und zwar, falls du jetzt gerade nicht im Kopf hast, was es ist der Edeka Weihnachtsclip von vor ein paar Jahren. Und ich erzähle jetzt einfach mal kurz den Aufbau von dem Clip, dass ihn jetzt jeder mal kurz vor seinem inneren Auge hat. Und zwar beginnt die Werbung mit einer emotionalen, langsamen Musik im Hintergrund. Und man sieht Jahr für Jahr einen einsamen Mann am Esstisch sitzen, also an Weihnachten. Dann ist immer wieder Shortcut zu der Familie, die einen Beruf und ein Alltagsleben hat. Und dann sieht man auf einmal den Tod des Mannes und dann kommt eben die Realization. Es ist zu spät, um den alten Mann zu sehen. Und dann kommt eben auch die Konfrontation mit der Realität, und zwar der alte Mann ist der Opa gewesen. Das heißt, sie waren zu spät, um sich mit ihrem Opa noch einmal zu sehen, bevor er gestorben ist. Nach dem Tod des Großvaters kommt dann eben die ganze Familie zusammen, also zu seiner Beerdigung in seinem Haus. Und dann finde ich es ganz schön, dass man sieht, dass seine Enkeltochter ein Licht im Wohnzimmerfenster sieht, und dadurch sieht man dann eben auch, dass der Tod nur vorgetäuscht ist und das natürlich dann auch die Familie zusammenbringen soll.
Da hat er doch irgendwie sowas gesagt wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen?
Genau. Und ich finde, das zeigt ja auch mega schön, dass es seine Absicht war, die Familie eben zusammenzubringen durch den Vortäuschen des Todes, was ja an sich eigentlich sehr traurig ist, dass er zu diesem drastischen Mittel greifen musste, um die Familie überhaupt zu sehen. Und dann, wie man sich sicher vorstellen kann, kommt dann eben der Umschwang der Musik zu einem fröhlichen oder schnellen Ton, wo man dann eben auch die Familie zusammensieht. Und ich weiß nicht, hast du noch den Satz oder den Schriftzug im Kopf, der dann eingeblendet wird?
Aus dem Kopf heraus weiß ich den nicht mehr, nee.
Es war auf jeden Fall Zeit heimzukommen und unten drunter das Edeka-Logo. Und dann fällt einem danach, oder zumindest mir ist es danach auch erst aufgefallen, dass man während der Werbung nur vereinzelte Produkte sehen kann, zum Beispiel das Edeka-Markenlogo auf einer Papiertüte. Und der ganze Clip zeigt eben voll gut, dass am Anfang mit Traurigkeit gespielt wird. Danach kommt eben die emotionale Erleichterung, als man merkt, dass der Opa doch nicht gestorben ist und dann eben ein Gefühl des Mitfühlens. Und im Endeffekt ist die Werbung halt extremst wirksam gewesen, was man auch an den hohen Aufrufszahlen auf YouTube sehen kann, denn die Werbung wurde über 69 Millionen Mal geklickt. Und dazu habe ich noch ein ganz passendes Zitat von Schweizer und Klein aus ihrer Arbeit Emotion und Werbung aus dem Jahr 2008. Und ich würde das Zitat jetzt einfach gerne mal vorlesen. Und zwar heißt es: Das Auslösen und die Veränderung von Gefühlen durch das Medienerleben werden dadurch beeinflusst, wie real oder fiktional Medieninhalte wahrgenommen werden. Was ich finde, dass in dieser Werbung extremst gut dargestellt wurde.
Ja, wobei mir aber einfällt, dass diese Art von Werbung die Emotionen benutzt, um so effektiv wie möglich zu sein, nicht immer gut ankommt. Weil mir kommt da ein Beispiel in den Sinn. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Edeka-Werbung zum Muttertag 2019.
Sagt mir jetzt leider gerade gar nichts.
Die ist von derselben Werbeagentur, Jung von Matt, die ja nicht nur eben diese Edeka-Werbungen gemacht haben, sondern auch Slogans wie Geiz ist geil oder Bild dir deine Meinung, also tatsächlich auch einen guten Stand in Deutschland haben. Ja.
Und es sind ja auch Sätze, die ich finde, die eigentlich jeder kennt mittlerweile, oder?
Ja, würde ich schon so sagen. Also ich glaube, es gibt fast niemanden, dem es nichts sagt. Auf jeden Fall hat dieser Clip einen extremen Shitstorm nach sich gezogen und man findet den auch nirgendwo mehr. Ich habe ihn nur noch auf einer Facebook-Seite von einem lokalen Edeka gefunden und der Slogan läuft, oder der Clip läuft unter dem Motto: Danke Mama, dass du nicht Papa bist. Sagt dir das jetzt was?
Ja, ich habe da gerade was sehr Shitstormhaftiges im Kopf dazu.
Ja gut. Auf jeden Fall wird in dem Clip versucht, so eine humorvolle Aufzählung von so klischeehaften und unangenehmen Vater-Kind-Situationen zu zeigen. Man hört im Hintergrund immer eine Kinderstimme, die ein Kompliment ausspricht oder eine Danksagung. Zum Beispiel, ich kann dir immer alles erzählen oder du bist mein Vorbild und förderst mich, wo du nur kannst. Obwohl im Hintergrund die Tochter mit dem Vater streitet und die überhaupt nicht miteinander auskommen. Oder der Vater dem Kind aus Versehen den Basketball ins Gesicht wirft und dann ganz unbeholfen daneben steht, als das Kind dann anfängt zu weinen. Und zum Schluss sieht man dann noch, wie Mutter, Vater und Tochter ganz nach der perfekten Familie eigentlich so auf dem Sofa sitzen und Fernseh schauen, aber der Vater nur den Blick auf den Fernseher gerichtet hat, sich dabei das ganze Hemd voll knümelt mit Chipsdöseln, dem Kind gar keine Aufmerksamkeit schenkt, woraufhin die dann den Blick zu ihrer Mutter richtet, die den natürlich ganz liebevoll erwidert und dann den Arm um sie legt und dann kuscheln beide. Und ich weiß nicht, ob es so ganz drüber gekommen ist, aber das ist schon eine sehr stereotypische Darstellung von einem Vater und auch von der Mutter. Also der Vater ist der, der versucht, sich um sein Kind zu kümmern, aber es dann nie ganz so gut schafft, wie es dann die Mutter kann. Und die Mutter, die eben immer diejenige ist, die dann diese ruhige und bleibende Kraft ist, auf die sich ein Kind stützen kann und das irgendwie auch sein muss. Das Ganze ging dann auch gehörig nach hinten los. Es gab, wie gesagt, einen riesigen Shitstorm gegen Edeka und eben auch gegen die Werbeagentur, was die Löschung des Videos zur Folge hatte und auch als sexistisch gegenüber Vätern und Müttern angesehen wurde. Und ich denke, an dem Beispiel kann man ganz gut erkennen, dass Emotionen in der Werbung nicht immer positiv effektiv sind, aber auch negativ effektiv sein können. Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen absolutem Erfolg und ein absolutes Versagen fast schon.
Genau, wir haben jetzt auch beide über sehr emotionslastende Werbungen gesprochen. Und dazu würde ich jetzt gerne einmal den Unterschied zwischen emotionalen Werbebotschaften und informativen Werbebotschaften erklären. Und zwar fange ich mit den informativen Werbebotschaften an, die von Mattenklott definiert wurden. Dagegen gibt es aber auch noch ein anderes Wort namens Thinking Ads von Bosch, Schiel, Winder in der Arbeit Emotion und Marketing. Und zwar bedeutet Thinking Ads einfach nur, die Benutzung des Produktes liegt im Mittelpunkt, und zwar Argumente für den Kauf des Produktes werden hier halt im Werbespot dargestellt, wie zum Beispiel medizinische Produkte. Fällt dir da noch was ein?
Aus dem Kopf heraus, keine Ahnung, Haushaltsgeräte oder so.
Ja, genau, hätte ich auch noch gesagt, finde ich eigentlich auch noch. Und Büroartikel hatte ich auch noch irgendwie so im Kopf. Und zwar gibt es dann eben das Gegenteil zu den Thinking Ads, ist dann eben das Feeling Ads, also die emotionale Werbebotschaft, wo wir jetzt ja auch gerade zwei vorgestellt haben. Und zwar sind halt bei den Feeling Ads immer die Emotionen im Fokus und es gibt eben keine Objektivität. Das Ziel ist es eigentlich immer, die Stimmung zu erschaffen, sodass man ein Produkt kaufen möchte. Und dabei geht es halt meistens gar nicht um das Produkt selber, sondern eher um das Gefühl, das das Produkt hervorleiten möchte.
Mir kommt jetzt da irgendwie das Beispiel von Bier oder so. Oder auch einem Drink, was mir Aperol Spritz, glaube ich, ist ein ganz
Ja, genau, und das habe ich auch gerade gedacht. Da stehen sie doch, glaube ich, auf so einer Rooftop-Bar und man denkt einfach nur, ich möchte gerne dabei sein. Es geht gar nicht um das Bier, es könnte auch alles andere sein, aber ich möchte einfach dabei sein. Genau. Ja, das ist eben genau das, was eine emotionale Werbebotschaft vermitteln möchte. Und am Ende gibt es eben noch die Werbewirkungsmodelle, die sind von Klaus Moser erfunden worden. Und da geht es eben um das AIDA-Modell, also AIDA wie das Kreuzfahrtschiff. Und das ist quasi wie eine Werbung ablaufen sollte im Optimalfall. Und es geht eigentlich mit vier Stufen los. Also am Anfang ist immer Attention, also man sucht die Aufmerksamkeit des Publikums. Dann kommt das Interest, also man versucht dann das Interesse zu wecken. Am Schluss dann Desire, das ist der Drang, dass die Leute das Produkt kaufen möchten. Und wenn sie Glück haben, dann die Action, also die Aktion, dass die Leute auch tatsächlich das Produkt kaufen.
Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, in Bezug jetzt auf die Feeling-Ads, noch eine ganz dominante Werbung, die mir da in den Sinn kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht sogar die erste dieser Art, zumindest im audiovisuellen Raum, wäre die Think Different-Werbung von Apple 1997, falls sie das jetzt was sagt.
Also die ist auf jeden Fall sehr alt, würde ich jetzt mal sagen, aber ich habe jetzt gerade nichts dazu im Kopf, leider.
Man hört im Hintergrund erstmal den Sprecher, wie er anfängt zu reden. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the ones who see things differently. Und dann hat man gleichzeitig im Hintergrund immer so einen Ablauf von Bildern und Sequenzen von Personen und Momenten, die die Menschheit irgendwie verändert haben. Zum Beispiel Martin Luther King Jr. beim Wort Troublemakers dann oder Mahatma Gandhi bei They Change Things und so weiter und so fort. Also wirklich Momente, die ausschlaggebend waren eigentlich für die Entwicklung der Menschheit bis zum heutigen Punkt. Und man hatte das Gefühl, dass Apple sich in dieser Werbung mit diesen Momenten, diesen Errungenschaften, diesen Personen irgendwie gleichsetzen will, auf eine Stufe bringen will, so als Meilenstein für die Menschheit. Und dass man natürlich dann Teil von diesem Meilenstein sein kann, wenn man sie unterstützt, wenn man das nächste iPhone kauft, das nächste MacBook, den nächsten iMac.
Also so im Sinne, du kaufst das neue iPhone und du gehörst zu den Leuten, die die Welt verändern. So könnte man es dann sagen, oder?
Also so habe ich es aufgenommen, ja. Und das funktioniert so gut, weil man erstens durch die Musik, aber auch durch die Bilder, die immer so in schwarz-weiß gehalten sind und auch durch eben diese Personen, die da gezeigt werden, so ein Gänsehautgefühl bekommt, so ein Gefühl von Stolz. Man ist Teil von diesen Errungenschaften. Das ist alles Teil der Menschheit, obwohl man da selber eigentlich überhaupt nichts mit diesen Leuten zu tun hat. Eine Sache, die mir da aber auch gleich aufgefallen ist, ist, dass von diesen gezeigten Personen vielleicht zwei oder drei Leute weiblich waren. Der Rest bestand ausschließlich aus Männern. Und da fällt mir gerade auch gar keine Werbung ein, die das irgendwie anders machen würde.
Ah doch, da habe ich nämlich sogar eine Werbung, und zwar eine modernere Werbung von 2019. Und zwar eine Nike-Werbung, bei der Serena Williams, wohl eine der bekanntesten Tennisspielerinnen unserer Zeit, ihre Stimme für die Werbung geliehen hat. Und da geht es am Anfang eben um die Aufzählung von Vorurteilen und Vorwürfen gegen Frauen. Und Serena Williams fängt dann halt an zu erzählen, zum Beispiel Sätze wie "If we show emotion, we are called dramatic. If we want to play against men, we are nuts. And if we dream of equal opportunity, we're delusional." Also sagt man eigentlich, Frauen außerhalb der Norm werden als crazy bezeichnet, aber nicht süßes crazy, sondern verrücktes crazy. Und es ändert sich dann alles mit einer motivierenden und spannungsaufbauenden Musik. Und danach werden sportliche Errungenschaften, wie man sich wahrscheinlich logischerweise denken kann, als positives crazy dargestellt. Und das eben erniedrigt wahrgenommene crazy wird halt zu einem positiven crazy gedreht und jetzt heißt crazy auf einmal unglaublich. Zum Beispiel mit dem Satz "Show them what crazy can do" oder "It's only crazy until you do it", was auch eine leichte Anspielung auf das Nike-Logo ist, was ja "Just do it" heißt. Und wenn man das eben mit der Think Different-Werbung von Apple vergleicht oder mit der Hausfrauen-Werbung, die wir am Anfang geschaut haben, fällt einem halt gleich auf, dass die Werbungsentwicklung mit Frauen sich sehr emanzipiert hat.
Jetzt so du als Frau, wenn du das jetzt irgendwie angeschaut hast, hat es dann bei dir speziell nochmal was ausgelöst?
Total. Also ich hatte bei der Werbung ehrlich gesagt total das Gänsehautgefühl. Und das habe ich, was ja die in ihre Werbestrategie ist, total damit Nike verbunden, weil ich mir dachte, boah, cool, wenn ich sowas machen könnte, was ich ja kann. Ich bin eine Frau, ich kann das machen. Aber ich dachte, wow, wenn die das schaffen, schaffe ich das auch. Und das ist ja genau denen ihr Werbeziel gewesen. Also hat das sehr gut bei mir zumindest funktioniert.
Ja, quasi alles funktioniert, was sie sich vorgenommen
ja,
haben.
Ja, eigentlich schon.
Auf jeden Fall, was man noch sagen kann, ist, dass man ja jetzt halt schon im Vergleich vom ersten Clip, den wir direkt am Anfang hatten, und jetzt den Werbungen, die wir danach vorgestellt haben, ist, dass es nicht dieses eine Modell von emotionalen Werbungen gibt, sondern es gibt irgendwie verschiedene Arten und Wege, wie man Emotionen hervorrufen kann und wie man die benutzen kann. Und dazu habe ich von Axel Mattenklott seiner Arbeit Emotionale Werbung einen ganz guten Punkt gelesen. Da hat er nämlich 4 Modelle der emotionalen Werbung aufgezeigt. Und der erste wäre die emotionale Konditionierung. Dabei werden einfach nur Anzeigen mit positiver Assoziation im Zusammenhang mit einer Marke gezeigt. Wir haben ja vorher schon drüber geredet, das Beispiel von Bier oder Aperol Spritz. Da wird vorher einfach nur das Bild von einer Freundesgruppe gezeigt, die Spaß zusammen hat, oder von einer Liebschaft, Erotik, und im Anschluss dann der Alkohol, das Bier oder Sonstiges, damit quasi einfach nur eine simple Verbindung zur Marke entsteht.
Also, dass man halt wieder das Gefühl hat, dass man diese Marke kaufen möchte, um dieses Gefühl zu bekommen dann.
Kann man so sagen, ja. Das funktioniert aber natürlich nur unter bestimmten Bedingungen. Also zum einen ist natürlich wichtig, wie die Marke dargestellt wird oder wie diese Anzeige mit den positiven Assoziationen dargestellt wird. Wenn da jetzt gar kein positives Gefühl dadurch entsteht, dann wird auch keine positive Verbindung zur Marke ausgelöst. Und ich denke, das beste Beispiel für eine Werbung, wo es dann sehr gut funktioniert hat, wäre auch der Hashtag Heimkommen-Clip, den wir uns ja vorher schon angeschaut haben, wo man dann die Marke Edeka so mit Gemeinschaft und Familie dann verbunden hat. Und was auch wichtig ist, ist, dass die ausgelösten Emotionen sich auch immer auf die Person irgendwie beziehen müssen. Wenn jetzt eine Person, die gar keinen Alkohol trinkt, jetzt die Werbung mit dem Aperol Spritz oder mit dem Bier sieht, dann wird das für die nicht oder keine großen positiven Auswirkungen, keine großen positiven Gefühle hervorrufen können. Von dem her, da hat es schon Bedingungen, die daran geknüpft sind.
Ja, das stimmt total, ja.
Das zweite Modell, das er vorgestellt hat, ist das Modell der Einstellungsübertragung, was im Endeffekt eine Weiterentwicklung vom ersten Modell ist. Und das Modell funktioniert ganz unter dem Slogan, gefällt die Werbung, gefällt die Marke, und hat zum Grunde, dass eine positive Einstellung zur Marke eben nur funktionieren kann, wenn im Unterbewusstsein des Zuschauers eine kritische Prüfung bestanden wird. Die funktioniert ganz automatisch, da denkt man nicht drüber nach, aber die positiven Aspekte müssen für denjenigen einfach überwiegen. Was man auch noch sagen muss, das haben wir ja vorher schon kurz angesprochen, ist, dass sich Konsumenten viel weniger mit den Inhalten der Werbebotschaft beschäftigen, sondern tatsächlich auch viel mehr mit nicht-inhaltlichen Merkmalen, wie zum Beispiel der Gestaltung. Es ist also wirklich wichtig, dass man die Werbung spannend für den Zuschauer gestaltet, dass er was anzuschauen hat. Und ich denke, jeder kann sich irgendwie so in dieses Gefühl reinversetzen, dass er sich noch nach einer Werbung gedacht hat, boah, die ist aber echt gut gemacht, aber sich nicht mehr wirklich dann erinnern kann, was eigentlich in der Werbung gesagt wurde. Und was natürlich auch die positive Wirkung voraussetzt, ist, dass innerhalb vom Zuschauer, also im Kopf vom Zuschauer, immer eine Motivation herrscht, einen positiven Effekt, der durch eine Werbung ausgelöst wurde, auch im Kopf zu behalten. Also die kritischen Dinge, die kritischen Aspekte werden quasi verdrängt, damit immer dieses positive Gefühl bleibt.
Hört sich auf jeden Fall extrem spannend an. Und damit kommen wir auch zum dritten Teil des Modells, und zwar die transformationelle Werbung. Und das bedeutet einfach eigentlich nur so viel wie Einfühlen von Konsumenten in die Emotionen der gezeigten Person aus der Werbung. Also da finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel die Aspirin-Werbung. Und zwar, jeder kennt ja Kopfschmerzen, und wenn du das dann in der Werbung siehst und siehst, wie zum Beispiel der Werbemann oder die Werbefrau aus dem Video das Gesicht verzieht, weil sie Kopfschmerzen hat, kennst du das Gefühl auch und hast sofort Mitgefühl mit ihr und denkst, ja, okay, ich kenne das.
Das Aspirin kommt dann quasi rein so als das Mittel, das den Helden spielt. So, hey, yo, nimm mich und dir geht's wieder gut.
Genau, eigentlich schon. Also wie ein Problemlöser. Sobald du mich nimmst, ist eigentlich alles wieder gut, genau wie du es gesagt hast. Und deswegen ist das Ziel von dem eigentlich auch, quasi Gefühle aus der Werbung auf die beworbene Marke zu übertragen. Also im Sinne von, dir geht's schlecht, du nimmst Aspirin, danach geht's dir gut. Also verbindest du automatisch das Gefühl, dass besser geht's mit der Aspirin-Tablette. Und jetzt würde ich gern mich noch auf den Clip Sunlicht von Focher beziehen, allerdings diesmal eine andere Stelle.
Stellen Sie sich vor, neulich war ich bei Frau Berger in der Mühlenstraße. Da stürzten die Kinder rein, wie die aussahen, als hätten sie in der Kohlenkiste gelegen. Na, Frau Berger sah mich bloß an und dann sagte sie, ein Glück, dass ich Sunlichtseife im Hause habe. Ja, sie weiß eben, dass vollschäumende Sunlichtseife jeden Schmutz entfernt. Ob zum Waschen, Wischen oder Baden, auf unserer Haushaltsseife in der bekannten Sunlichtpackung ist Verlass.
Und aus dem zweiten Clip, den wir jetzt gerade eben angehört haben, wird ja auch am Anfang gesagt, stellen Sie sich vor, was ungefähr ein Einfühlen in die Situation ist. Es wird auch sehr positiv gesagt, wie ich empfinde, deswegen ist es ein positives Einfühlen in die Situation.
Ich glaube, das kann sich auch irgendwie jeder vorstellen, wenn man als Kind irgendwie mit den anderen Kindern draußen gespielt hat und man ist übelst dreckig gewesen. Dann kommt man ins Haus und die Mutter denkt sich nur, oh Gott.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und jetzt in Bezug auf den ersten Clip nochmal, wird am Anfang gesagt, liebe Hausfrauen, und das ist eben der Bezug auf die Rolle der Frau, beziehungsweise der Hausfrau. Und auch wiederum im ersten Clip wird auch gesagt, von Tilly, glaube ich, ist das sogar, sagt sie, die erfahrene Hausfrau verlangt Sunlichtseife, was eigentlich so viel heißt, wenn man die Seife nicht benutzt, dann ist man keine erfahrene Hausfrau, was ich empfinde, ein sehr großer Seitenhieb an Frauen generell ist.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ein Modell fehlt uns jetzt noch und das ist das letzte Modell auch. Das wäre Gefühle als Motive, was besagt, dass es verschiedene Taktiken gibt. Die erste Taktik wäre Behavior Targeting. Es ist quasi so viel wie, dass die Zielgruppe nach Lebensverhaltensmustern ausgewählt wird, also das Behavior. Es gibt demografisches Marketing, danach wird die Zielgruppe nach sozialen und wirtschaftlichen Informationen gewählt. Und ich denke, eine Werbung, bei der mir das ganz speziell aufgefallen ist, ist die Werbung von Palmolive. So einem Waschmittel von 1981. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist die mit den zwei Hausfrauen und dem Fremdgehen.
Ah, doch, ja, wo auch eigentlich gesagt wird, dass Frauen nicht fremdgehen dürfen. Aber bei Männern, finde ich, ist es irgendwie was anderes. Es wird auf jeden Fall so sehr hingestellt, finde ich, dass es für Frauen viel schlimmer ist, fremd zu gehen.
Ja, kann man vielleicht so sehen, weil es irgendwie nur Frauen in der Werbung sind. Ich glaube, da kommt kein einziger Mann vor.
Ja, das stimmt. Ja, sehr frauenorientierte Werbung.
Auf jeden Fall treffen sich ja da zwei Hausfrauen im Friseursalon oder im Nagelstudio, woraufhin die eine die andere beschuldigt, fremdgegangen zu sein und die das sofort abwehrt. Da wird quasi so ein Tabu-Effekt hervorgerufen und der Zuschauer bekommt so ein Gefühl von Entsetzen. Oh Gott, wie ja, kann sie das sagen? Die Werbung spielt also quasi mit der Assoziation des Zuschauers, dass die eine Frau fremdgegangen ist. Und das Ganze wird aber dann ganz humorvoll aufgelöst, nachdem herauskommt, dass die nicht das Fremdgehen im eigentlichen Sinne meinte, sondern dass herauskommt, dass die beschuldigte Frau ganz aufgescheuerte und gereizte Hände hat und das falsche Waschmittel verwendet hat zum Wäschewaschen.
Oh Gott, nein.
Ja, doch. Oh. Und dass er quasi eine Art Fremdgehen ist, weil nur das Waschmittel von Palmolive ist das einzig wahre Waschmittel, das umsorgt sogar noch deine Hände, macht sie sanft und weich und feuchtet sie an.
Wie bei einer Maniküre also, oder? Also wenn du das Waschmittel benutzt, sparst du dir quasi den Trip zum Maniküren, Pediküren?
Kann man vielleicht sogar verbinden, ja. Vielleicht ist es tatsächlich auch dann der Grund, warum die im Nagelstudio sind.
Könnte gut sein, ja.
Auf jeden Fall wird dir da, kann man auch vielleicht nochmal auf die Aspirin-Werbung beziehen, Palmolive auch so ein bisschen als Held dargestellt, so als das Mittel, das nicht nur gut zum Wäschewaschen ist und das beste Mittel zum Wäschewaschen, sondern auch noch gut für die Hände ist. Aber man muss auch kritisch festhalten, dass in dem Clip wieder nur die Frau den Job übertragen bekommt, die Wäsche zu waschen. Dass es nur diese zwei Hausfrauen sind, auf Männer wird überhaupt kein Bezug genommen. Und man kann es natürlich jetzt noch ein bisschen weiterziehen und sogar die Vermutung anstellen, dass damals quasi die Hausfrau als Pflicht der Frau angesehen wurde und der Mann damit überhaupt nichts zu tun hat.
Andere Zeiten halt einfach.
Andere Zeiten, ja.
Aber Gott sei Dank nicht mehr heutzutage. Und jetzt kommen wir von Behavior Targeting auf quasi das Gegenteil in Anführungszeichen, und zwar das Emotional Targeting. Und zwar bedeutet Emotional Targeting eigentlich nur das gezielte Ansprechen einer bestimmten Zielgruppe durch Vermitteln von abgestimmten Emotionen. Und da fand ich die Satar-Couch-Werbung von 1983 eigentlich voll gut. Die wird im Buch über Tabakwerbung von Andersen, Glanz und Ling sehr gut dargestellt. Und zwar geht's da, ich weiß nicht, kennst du die Werbung? Bevor ich da jetzt irgendwas vorausnehme.
Ich habe was im Kopf, ja, aber ich weiß es nicht mehr genau.
Okay, dann erkläre ich sie einfach mal kurz. Und zwar geht es ja eigentlich über das Tabakprodukt. Aber in der Werbung wird eine Frau gezeigt, die sich in einem Satinkleid auf einer Satincouch im Hintergrund regelt. Und da fallen auch die Sätze "Go ahead, you deserve this satin moment, so enjoy the smooth, silky taste of new satin with the luxurious satin tip." Also hat es eigentlich von der Werbung her gar nichts mit der Zigarette zu tun oder mit dem Tabak per se. Ja. Aber es reizt halt die Leute an, es zu kaufen, weil es eine schöne Werbung ist so. Genau, nach der ganzen Theorie frage ich mich jetzt, ob Personen, die sich in einer Werbe- oder Konsumsituation eben befinden, ihre spontan auftretenden Gefühle äußern, also im Sinne von, ich finde es schon sehr interessant zu wissen, ob Werbung so einen Einfluss auf uns Menschen und Konsumenten überhaupt ausüben kann.
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Die, glaube ich, könnte ich so auch genau gar nicht beantworten, wenn ich jetzt nicht letztens die Arbeit Emotionen im Marketing von Bosch, Schied und Winder gelesen hätte. Da haben sie nämlich geschrieben: "Das heißt, die vermittelte Emotion per se kann eine entscheidende Rolle beim Kauf oder bei der Verwendung eines Produktes spielen. Zum Beispiel das Gefühl der Kameradschaft beim gemeinsamen Trinken von Bier, die Begeisterung bei Videospielen und so weiter und so fort." Also sie haben auch das Statement quasi gestellt, dass es tatsächlich eine entscheidende Rolle einnimmt und dass Emotionen in der Werbung eine sehr entscheidende Rolle einnimmt. Vor allem auch, dass es eine sehr effektive Methode ist. Was wir ja auch dann beim Heimkomm-Clip gesehen haben, mit den 69 Millionen Aufrufen, dass das wahrscheinlich auch dann dazu geführt hat, dass viele Leute auch dann einfach zu Edeka gegangen sind, vielleicht lieber auch als zu Dewe oder zu Netto, einfach nur, weil sie ein positives Bild von der Marke im Kopf hatten. Und da kann man sagen, dass emotionale Werbung dann auch wirklich eine sehr effektive Methode ist. Aber, wie wir auch gesehen haben, beim anderen Edeka-Clip, "Danke Mama, dass du nicht Papa bist", birgt es irgendwie immer auch einen gewissen Risikofaktor. Also es kann auch gehörig nach hinten losgehen und die Marke kann auch erheblichen Schaden nehmen durch sowas. Man muss Damage Reduction machen, man muss die PR-Abteilung einschalten, man muss sich entschuldigen, die Videos löschen.
Und trotzdem haben die Leute die Werbung noch im Kopf und regen sich drüber auf. Also eigentlich, ja. Ja,
nochmal eine interessante Frage, ob jetzt auch so negative Publicity dann wirklich einen positiven Effekt im Endeffekt hat. Vor allem auch in Bezug auf einem sehr sensiblen Thema, wie jetzt Geschlechterrollen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, Gott sei Dank gibt es heutzutage ein generelles Umdenken, was die Geschlechterrollen angeht. Doch immer wieder, finde ich, fehlt halt auch heutzutage noch das richtige Verständnis bezüglich der Gleichstellung. Also wie zum Beispiel, ein schlechtes Beispiel jetzt, "Danke Mama, dass du nicht Papa bist", ist halt, es ist eine Gratwanderung und die haben das halt richtig falsch gemacht in dem Sinne. Und deswegen haben sie auch den Shitstorm geerntet. Also ist es, glaube ich, auch heutzutage noch sehr schwierig, den richtigen Ton anzutreffen, was es angeht mit der Gleichstellung der Geschlechter. Und jetzt frage ich mich, ob Werbung den Umgang von Medien und mit Emotionen verstärken kann. Hast du da irgendwas?
Also du meinst quasi, ob Werbungen dafür gesorgt haben, dass jetzt die Medien allgemein mehr auf Emotionen setzen?
Ja, genau, ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es jetzt nicht ganz hundertprozentig beantworten, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Werbungen als erstes Medium Emotionen gezielt ausgenutzt haben, um quasi ein effektiveres Bild zu zeichnen von der Marke, um Aufmerksamkeit zu generieren, und dass die Medien sich dann drumherum aufgebaut haben oder verändert haben eher. Ich kann mir schon vorstellen, also vor allem jetzt so mit Blick auf Zeitungen wie die Bild-Zeitung, die ja mit so reißerischen Überschriften eigentlich das perfekte Beispiel dafür sind, oder auch das Dschungelcamp oder die SDS, die ja wirklich eigentlich nur damit spielen, dass Emotionen beim Zuschauer ausgelöst werden, könnte man vielleicht sogar die Medien in einem bestimmten Sinne als Emotionsmaschinen vielleicht sogar bezeichnen, weil viele Leute, glaube ich, nach Hause kommen oder daheim sitzen und einfach nur diese Sachen einschalten, damit diese Emotionen hervorgerufen werden, also irgendwelche positiven Emotionen. Ich meine, bei mir ist es jetzt das Gegenteil, wenn ich die SDS anschaue, dann wird bei mir eher Fremdscham ausgelöst.
Das ist für mich
eher eine negative Emotion. Aber es gibt einen Grund, warum diese Sendungen so beliebt sind und so groß sind mittlerweile. Und da stellt sich mir die Frage, ob in den Medien oder speziell auch in der Werbung vielleicht sogar Produkte hinter den Emotionen zurückgetreten sind oder vielleicht sogar in unserer Gesellschaft einfach Sachverhalte vor Emotionen zurückgetreten sind, dass wir viel mehr auf unsere Gefühle setzen, statt auf objektive Fakten.
Ja, ich finde, das kann man auf jeden Fall sagen, weil ich finde zum Beispiel gerade bei Influencern, also ich bin eigentlich heutzutage eher nur noch auf Social Media unterwegs und gar nicht mehr so in den klassischen Medien wie Print oder sowas. Und ich finde gerade bei Social Media, wo ja sehr viele Influencer unterwegs sind, wird halt ganz oft als Verkaufsstrategie mittlerweile Vertrauen genutzt. Also da fällt mir ein Beispiel ein, eine Influencerin, die ich sehr regelmäßig gucke, hatte immer Hautprobleme in Anführungszeichen und hat sehr viele Cremes ausprobiert, die alle nichts funktioniert haben. Und witzigerweise, genau bei der Creme, mit der sie eine Cooperation hat, war das dann die Traumcreme und sie hatte eigentlich gar keine Beweise dafür, nur dass man ihr halt vertrauen sollte. Und ich finde, das ist eine Masche, die sehr viele Influencer mittlerweile abziehen, in Anführungszeichen, so dass man denkt, man ist mit denen befreundet, weil es ja eben Social Media mittlerweile sehr auf Vertrauensbasis steht. Und wenn deine Freundin dir sagt, benutzt die Creme und kauf sie, vertrau mir, dann kauf sie die Creme auch. Deswegen finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass Emotionen mittlerweile mehr wert sind als der Sachverhalt per se. Deswegen finde ich, kann man auch heutzutage sagen, dass emotionale Werbung definitiv die Werbung unserer Zeit ist.
Kann man vielleicht tatsächlich so als Statement stehen lassen, ja. Ja, mir fällt jetzt gerade auch kein Influencer ein, den ich jetzt persönlich so öfter konsumiere, der nicht schon mal eine Kooperation mit einer Marke eingegangen ist, um die zu vermarkten. Fällt mir wirklich kein einziges Beispiel ein. Das Einzige, was mir vielleicht noch einfällt, so außerhalb von diesen Werbungen, die halt wirklich Emotionen verwenden, wären jetzt halt irgendwie Saturn-Werbungen oder so, dann im Fernsehen, jetzt Black Friday, 50% drunter alles. Aber sonst?
Und ich finde auch im Radio kommen doch ganz oft, oder wenn ich Radio heutzutage noch höre, habe ich das Gefühl, dass ganz oft Werbungen kommen, wo dann gesagt wird, Erdbeer 99 Cent, heute Erdbeer 99 Cent, nur noch heute Erdbeer 99 Cent ungefähr. Und durch das oftmalige Hören ist es halt im Kopf, aber dahinter steht eigentlich keine Geschichte und auch keine Emotion.
Ja, ich glaube, dass es akustisch nochmal schwieriger ist, Emotionen rüberzubringen, als jetzt audiovisuell. Ich glaube, in einem Clip ist es viel einfacher, eine Geschichte zu erzählen oder eine positive Verbindung zu einer Marke aufzubauen, als jetzt rein akustisch. Aber da stellt sich mir auch die Frage, wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass Emotionen so weit vertreten sind, so oft vertreten sind in unserer Gesellschaft, in den Medien, man könnte ja jetzt natürlich die Vermutung anstellen oder so ein Statement aufsetzen, dass Emotionen in der Werbung eine Manipulation von Menschen darstellt. Und da stellt sich die Frage, ob sowas moralisch überhaupt vertretbar ist.
Also ich finde, das ist eine super Frage erstmal, aber ich finde, das ist ein super schwieriges Thema, weil Werbung ist meines Erachtens immer manipulativ, weil sie immer Leute manipulieren wollen, um eben das Produkt zu kaufen. Und ich finde, solange man die emotionale Werbung zu einem gewissen Grad noch macht, wo es akzeptabel ist, wie zum Beispiel die Heimkommen-Werbung, finde ich, ist dann ein sehr positives Beispiel dafür. Aber sobald man übers Ziel hinausgeschossen ist, wie zum Beispiel bei der Danke Mama, dass du nicht Papa-Werbung bist, finde ich, ist es dann halt schon nicht mehr so moralisch vertretbar.
Aber du denkst, solange emotionale Werbung quasi im moralischen Kompass von den Menschen selber bleibt, ist es okay, sie quasi so hingehend ein bisschen immer zu manipulieren, dass quasi Produkte gekauft werden.
Ja, das würde ich schon sagen. Was sagst du?
Ja, man könnte natürlich immer sagen, das ist die Freiheit des freien Marktes. Ich denke, das hat sich bei uns in unserer Gesellschaft einfach so etabliert, dass es so ist. Ich finde aber, dass ein Bewusstsein ein bisschen mehr geschaffen werden sollte, dass sowas existiert, vor allem auch in den sozialen Medien. Da habe ich das Gefühl, dass sowas häufig vernachlässigt wird.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber ich denke, dass emotionale Werbung oder Emotionen in Medien auf jeden Fall einen Platz haben und sich diesen Platz auch erkämpft haben. Sie haben ja bewiesen, dass sie sehr effektiv sind. Aber man muss immer ein Bewusstsein dafür haben, was diese für Auswirkungen haben können. Und irgendwie für sich selber auch entscheiden, ob das was Gutes ist oder ob man sich ein bisschen davon fernhalten soll.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvolles, aber auch sehr spannendes Thema, finde ich. Und wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Marco und Lea und im Produktionsteam waren Laura und Stefani.